Hallo, Servus und Grüezi. Willkommen in der Anlegerschule. Du kennst mich, ich bin Birgit Nonnenprediger und bringe dir Informationen zum Thema Geldanlage. Bist du noch unerfahren und suchst deine richtige Anlage vom Sparbuch oder Festgeld, dann bist du hier genau richtig. Wenn du schon viel Erfahrung an den Börsen gesammelt hast, bleib dran für ein paar extra Informationen oder meine Sonderthemen. Mehr zu mir und was ich sonst so mache, gibt es wie immer in den Shownotes. Und natürlich möchte ich darauf hinweisen, es handelt sich hier nicht um eine Anlageberatung. Ich berichte von meinen eigenen Erfahrungen und ihr hört meine persönliche Meinung. Suchst du aber ein persönliches und neutrales Finanzcoaching oder eine Depotbesprechung, schreibe mir einfach unter info@anlegerschule.com oder komme zu meinem nächsten Anlegertreff. Das nächste Mal treffen wir uns wieder in Hamburg am 23. August. So, jetzt geht's aber los mit Folge 7. Heute in Folge 7 der Anlegerschule wollen wir uns einmal mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen, und zwar, wie verkaufe ich Aktien? Aber einmal kurz zurück zur Folge 6, in der wir Tim gesehen haben oder gehört haben vielmehr. Denn wir hatten Tim eingeladen, den ich ja auf dem Anlegertreff getroffen hatte. Und er hatte doch tatsächlich nach meinem ersten Gespräch mit ihm seine ersten Bitcoin gekauft. Nämlich genau an dem Tag, an dem die deutsche Bundesregierung durch massive Verkäufe für einen starken Verfall an den Bitcoin gesorgt hatte. Und zudem hatte die Bundesregierung auch noch entschieden, das war sicherlich nicht sehr weise, an einem Tag zu kaufen, wo die USA sogar einen Feiertag hatte. Also ein besonders ruhiger Markt oder schwacher Nachfragemarkt für den Bitcoin-Bestand. Der ging also richtig in die Knie und Tim hat die Gelegenheit genutzt, seine ersten Bitcoin zu kaufen. Das war bestimmt eine super Entscheidung und ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, Tim freut sich heute immer noch darüber, dass er das gemacht hat, denn der ist natürlich seitdem sehr stark angestiegen. Und warum Bitcoin eine gute Anlageform oder zur Diversifizierung, das ist ein schwieriges Wort, gut geeignet ist, das erzähle ich euch in einer besonderen Sendung mal über den Bitcoin. Also grundsätzlich bin ich da aber sehr positiv. So, wie wir wissen, immer die Augen offen halten für Gelegenheiten ist eine gute Idee, ist auch mein persönliches Investmentmotto, aber das bedarf natürlich viel Zeit. Und da gehen auch die Meinungen auseinander, denn nicht jeder hat die Zeit und oder kann sich die Zeit nehmen, um sich wirklich mit der Aktienauswahl zum Kauf, aber eben auch zum Verkauf auseinanderzusetzen. Aber dazu nochmal am Ende des Podcasts heute. So, jetzt ist die Frage, die ja immer alle haben, wann kaufe ich Aktien und wann verkaufe ich Aktien. Aber natürlich gab es dazu auch schon immer ungezählte Meinungen, Podcasts und Börsenbriefe. Naja, früher gab es noch keine Podcasts, aber 1986, da habe ich meine erste Aktie schon gekauft. Und die, ja gut, das war Deutsche Bank damals, weil ich bei der Deutschen Bank meine Lehre begonnen hatte und meine ganze Investmentkarriere gestartet hatte mit 15 Jahren insgesamt bei der Deutschen Bank. Aber es ist eigentlich doch sehr wichtig, nicht nur zu entscheiden, wann kaufe ich, sondern, und das ist in meinen Augen sogar manchmal noch wichtiger, wann verkaufe ich? Also wann realisiere ich Gewinne oder auch Verluste oder lasse ich sie weiterlaufen? Und da ist es sicherlich schon sehr wichtig, dass man das in verschiedene Kategorien einmal aufteilt. Aber ihr werdet wahrscheinlich sagen, warum habe ich nicht das Podcast schon letzte Woche gemacht? Denn jetzt gerade in der letzten Woche sind die Kurse doch recht stark zurückgekommen und allein am Mittwoch hatten wir in den USA den stärksten Verfall seit Oktober 2022 gesehen. Wird das so weitergehen, ist die Frage. Sicherlich gibt es nicht sofort einen Rebound, also ein Wiedererstarken der Kurse, denn das hängt natürlich auch ganz stark von der Notenbank in den USA ab. Man kennt ja auch den guten Spruch, wenn die USA einen Schnupfen hat, dann bekommt Deutschland eine Grippe. Ja, das ist ein ganz alter, allerdings auch ein deutscher Börsenspruch, der eigentlich besagt, dass wenn in den USA die Kurse runtergehen, man in Deutschland besonders stark nachgibt. Das hat einen traditionellen Einfluss, dass immer die Gutschriften der Gelder nach 2 Tagen in Deutschland gutgeschrieben werden. Also T heißt Trade, T plus 2, also der Trading-Tag, der Handelstag, plus 2 Tage. Und in den USA geht das eben schneller. Und deswegen ist das doch schon ganz interessant. Der Abfall der Kurse in den USA hat sicherlich damit zu tun, dass die Rezessionsgedanken wieder aufkeimen, aber natürlich auch die extrem hohen Erwartungen, die in Amerika angelaufen sind, dass einfach die Erwartungen der Firmen, was sie verdienen und die Verdienstmöglichkeiten und Gewinnerwartungen, die extrem hoch sind von den Analysten, einfach nicht mehr so gehalten werden können. Und dadurch sind doch jetzt gerade diese Woche einige Unternehmenszahlen gekommen, die verfehlt haben, will sagen, man hat die Gewinnerwartungen der Analysten nicht standgeben können. Also zum Beispiel Tesla hat doch mit etwas schwächeren Zahlen aufgewartet, die auch schon erwartet waren. Aber auch in der Luxusgüterindustrie, also Kering zum Beispiel, hat eigentlich der LVMH nachgezogen, denn auch dort waren die Ergebnisse nicht so gut. Also -10% war das bei Kering in den Auftragseingängen, aber LVMH hat dagegen, nämlich die europäische Luxusfirma, die ihr sicherlich alle kennt, Louis Vuitton Moët Hennessy, die hat natürlich auch nachgegeben. Allerdings waren die Ergebnisse nicht ganz so schlecht. Also, eigentlich möchte ich auf die Marktgeschehnisse hier in diesem Podcast nicht so besonders eingehen, denn dafür gibt es A, reichlich Podcasts und B, hilft euch das auch nicht weiter, wenn ihr wirklich entscheiden wollt, was macht ihr, wie macht ihr es und einfach so ein paar Sachen, Grundzüge und Grundlagen für eure eigene Depotentwicklung, Depotbewertung und Depotaufstellung lernen wollt. Also, von daher machen wir heute mal weiter mit dem Aspekt, wie ist das mit den Verkäufen und zu eurer Unterhaltung gibt es natürlich auch ein paar Börsenweisheiten. So, und einige habt ihr in den ersten 2 Folgen schon gehört, aber es gibt natürlich auch noch andere und die wollen wir dann heute auch nochmal betrachten. Eine Börsenweisheit, die ich sehr gut finde und zu den Verkäufen auch gut passt, ist: Lass die Gewinne laufen und begrenze die Verluste. Diese Strategie empfiehlt, erfolgreiche Investments eigentlich zu behalten und weiter wachsen zu lassen. Aber bei Verlusten soll man rechtzeitig mit Verkaufen seine Verluste begrenzen. Das ist ja alles gut und schön, aber das ist nicht so einfach. Denn es ist am Ende so, wenn man mit Stoppkursen arbeitet, kann es auch wirklich gut sein, dass bei größerem Verfall, so wie man es jetzt diese Woche an einem Tag auch mal gesehen hatte, dass plötzlich die Aktien, die man eigentlich weiter halten wollte, auch zu Tiefskursen verkauft werden und dann nach die Kurse wieder ansteigen und man ist seine guten Aktien losgeworden und wollte sie eigentlich gar nicht verkaufen, aber vor weiteren Verlusten schützen. Das ist der Nachteil von Stoppkursen. Der Vorteil von Stoppkursen ist natürlich, dass man, sollten die Kurse wirklich weiterfallen, also diese Woche, nächste Woche, dass wirklich also ein Start einer großen Korrektur sein sollte, dann ist man natürlich froh, wenn man seine Aktien verkauft hat und Cash auf der Seite hat. Aber das mit dem Cash ist noch so eine besondere Geschichte, denn man soll ja eigentlich sowieso Cash haben, denn nur dann kann man bei niedrigeren Kursen auch wieder einsteigen. So, dann gibt es eine tolle Börsenweisheit, der Trend is your friend. Diese Weisheit besagt, dass es statistisch wahrscheinlicher ist, dass ein bestehender Börsentrend anhält, als dass er abrupt endet. Also, was soll man machen? Einfach die Kurse laufen lassen. Ist aber manchmal auch schwer zu sagen, wann es aufhört, denn wie man diese Woche gesehen hat, abrupt kann es manchmal ein Ende geben und dann ist es besser, wenn man schon mal was verkauft hat und vielleicht in verschiedenen Tranchen. Also da gibt es ja unseren deutschen Börsenaltmeister Heiko Thieme, den ich schon aus ganz jungen Jahren kenne und der macht es eigentlich in meinen Augen ganz schlau. Der kauft und verkauft nämlich immer in 3 Tranchen. Das ist seine große Methode, seine wichtige Methode. Dadurch hat man immer noch Geld in der Hinterhand, sollten die Kurse weiter fallen von Werten, die er aussucht oder die man sich eben auf die Watchlist gelegt hat. Und das ist doch manchmal schon eine ganz gute Sache, denn da hat man sicherlich nie die Höchstkurse erwischt, aber man kann in steigende Kurse verkaufen, nämlich in 3 Tranchen, und in fallende Kurse kaufen, nämlich auch in 3 Tranchen. So, und wie ist das mit den fallenden Kursen? Auch da gibt es eine Börsenweisheit: Greife nie in ein fallendes Messer. Diese warnt davor, Aktien zu kaufen, die gerade stark fallen, nur weil sie günstig erscheinen. Also günstig heißt ja nicht, dass sie noch günstiger werden können oder vielleicht auch mal vor einem Totalverlust stehen. Also das sieht man zum Beispiel, hier ist zwar jetzt kein Totalverlust im Moment, sage ich mal, anzusehen, aber man weiß ja nie. Aber die Aktien zum Beispiel, die Standardwerte Bayer, VW oder Porsche, ThyssenKrupp, also da gibt es wirklich viele Titel, die weiter und weiter fallen und die haben wirklich tiefe Niveaus jetzt erreicht. Also nur mal als Beispiel VW, die liegen mit einem Kursgewinnverhältnis für einen Autowert bei 3, sicherlich niedrig, aber muss man dazu sagen, da haben sie auch schon die letzten Jahre gelegen, ich glaube seit 22 oder 23. Also das ist für die schon fast ein normal niedriges Niveau, da muss wirklich viel passieren, um diese Aktie wieder aus ihrem Winterschlaf, ihrem langjährigen Winterschlaf zu holen und hoffentlich auch in China, dass die dort einfach ein bisschen besseren Fuß auf den Boden kriegen und ihre Verkäufe dort erhöhen können. Ein anderer Autotitel wäre zum Beispiel Porsche, der inzwischen auch für Porsche-Verhältnisse sehr niedrige Kursgewinnverhältnisse erreicht hat, nämlich bei 14 und 2025, also im nächsten Jahr, liegen die Kursgewinnverhältnisse sogar nur bei 12, was niedrig ist für Porsche, die ja nun leider keinen guten Jahresstart hatten. Aber dazu kommt, dass sie nun auch noch Zulieferprobleme hatten dieses Jahr mit Aluminiumherstellern, die einfach die Teile nicht liefern konnten oder die Ware nicht liefern konnten, die sie für ihre Automobilproduktion brauchen. Nun liegt Porsche mit einem Luxusfahrzeug sicherlich dort sehr niedrig, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit Ferrari, die traditionell ein sehr hohes KGV haben. Das heißt, dieser Wert ist immer schon sehr, sehr hoch bewertet. Einfach ein wirkliche Perle für ein Depot, denn eigentlich geht Ferrari immer nur nach oben und man kriegt sie nie günstig. Also im Moment liegt Ferrari mit einem Kursgewinnverhältnis bei ungefähr 40. Und das ist sicherlich für Ferrari eher günstig, aber im Vergleich zu Porsche natürlich sehr viel höher. Also vielleicht sollte man sich doch Porsche mal ansehen, wenn man etwas Zeit mitbringen kann. Ja, das Zweite, was ich auch sagen möchte, ist, man sollte nie in ein fallendes Messer greifen. Der eine oder andere hatte gesagt, es gibt ja auch Werte, wo man die Beurteilung hat, too big to fail. Das bedeutet, die Aktiengesellschaft ist einfach ein systemrelevantes Unternehmen oder einfach so riesig, dass man sagt, die können nicht pleite gehen. Das hat man sich auch bei der Credit Suisse vorgestellt in der Schweiz. Aber wie viele von euch wissen, es ist dort anders gekommen. Es ist doch passiert. Die Schweizer Regierung hat die Credit Suisse nicht aufgefangen. Und viele Kleinaktionäre, die einfach daran geglaubt haben, dass die Credit Suisse aufgefangen wird, haben doch sehr, sehr viel Geld verloren. Also too big to fail soll man nicht immer dran glauben. So, jetzt möchte ich aber doch noch mal darauf hinweisen, dass diese Börsenweisheiten auf keinen Fall als absolute Regeln verstanden werden sollen. Denn jede Investmententscheidung sollte man wirklich aufgrund gründlicher Analyse und individuellen Zielen basieren lassen. Und wo wir gerade bei den Zielen sind, das sind doch sicherlich auch wichtige Aspekte, warum man eine Aktie vielleicht verkaufen will. Also, was für Gründe gibt es, warum man eine Aktie, die man hält, verkauft? Einmal kommen dann natürlich die Anlageziele, die Gebühren und Steuern und auch, wie man sich einschätzt. Ist man eher Anleger oder Spekulant? Also auch diese Aspekte sind wirklich sehr wichtig, um zu sehen, wie man sich aufstellt. Also schauen wir doch als erstes mal wie es aussieht mit den Anlagezielen. Also, wir wollten eigentlich vorher noch besprechen, ist man eher Anleger oder Spekulant? Weil das ist wirklich wichtig. Also als Investoren verfolgt man in der Regel einen langfristigen Ansatz und konzentriert sich auf Fundamentaldaten und auch die Gesamtentwicklung eines Marktes. Also ganz wichtig, eine Buy-and-Hold-Strategie zum Beispiel, ist entscheidend, dass man wirklich auch zu guten Kursen kauft und die Aktien einfach dann hält, auch wenn es mal an der Börse ein bisschen rumpelt. Dafür ist es wichtig, dass man als Investor natürlich sich Qualitätstitel ins Depot holt und diese zum größten Anteil. Also man sollte Qualitätstitel mit guten Burggrabenaktien, das hatte ich schon mal in einem früheren Podcast besprochen, ich glaube Podcast 2 oder 1, also gute Alleinstellungsmerkmale, da sollte man sich wirklich 80% der Qualitätsaktien haben und vielleicht noch in einem Satellitenportfolio 20% mit ein paar besonderen Situationen oder besonderen Werten, die man vielleicht auch nicht so lange hält. Also das ist für einen Investor schon mal wirklich sehr wichtig. Ein Spekulatius hätte ich schon beinahe gesagt, nein. Ein Spekulant ist sicherlich jemand, der einfach auch mehr Trading-Chancen wahrnehmen möchte. Also wenn wir uns die Situation eines Investors anschauen, dann sollte man doch wirklich die verschiedenen Punkte nochmal aufführen. Also haben die Investments ihre Ziele erreicht? Gibt es fundamentale Veränderungen oder Überbewertung? Oder vielleicht gibt es wichtige Aspekte bei der Diversifikation im Depot? Und wie sehen die persönlichen Bedürfnisse aus? Also das ist sicherlich entscheidend. Also zuerst zur Zielerreichung. Wenn man ein Investment angeht, schaut man sich natürlich ganz genau an, was erwarte ich von meinem Investment? Geht es um Dividendenrendite oder geht es darum, dass man sagt, man möchte ein besonderes Kursziel erreichen, was vielleicht in der Vergangenheit schon mal gewesen ist? Das schreibt man sich schon auf. Also das hatte auch Tim damals gesagt. Er hat sich auch ein kleines Büchlein angelegt. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Eine Börsenfibel zum Beispiel, wo man sich für jedes Investment notiert. Warum kauft man es? Und was sind die Anlageziele? Denn dann kann man daran zurückschauen und sehen, bestehen einfach diese Situationen noch oder hat sich da auch was geändert? Sind vielleicht fundamentale Veränderungen gewesen? Oder hat man gesagt, man möchte die Aktie nach der Dividendenzahlung vielleicht verkaufen? Wobei ich immer sagen würde, wartet dann noch ein bisschen, denn der Dividendenabschlag, gerade bei hoher Dividende, ist dann hoch. Das Dividendenabschlag bedeutet, dass die Aktie am Tag der Dividendenzahlung ex-Dividende gehandelt wird. Das bedeutet, man hat die Dividende vom Kurs abgezogen. Das kann manchmal erheblich sein. Und dadurch sieht es aus, als wenn es einen großen Tagesverlust gibt, ist aber in Wirklichkeit nur der Dividendenabschlag, der sich meistens bei guter fundamentaler Situation der Aktien auf jeden Fall schnell wieder erholt. Fundamentale Situation. Ich spreche immer so viel von Fundamentaldaten und so weiter. Das bedeutet, dass sich in der Bilanz, in den Auftragseingängen, im Outlook, also in den zukünftigen Aussichten, also alle diese Fakten eigentlich, die die Firma heranzieht oder die Analysten heranziehen, um eine Firma zu bewerten, also Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzen, Situationen bei den Zulieferern, Abnahmemärkte und so weiter, was sich dort ändern könnte, wie es aussieht. Also alle Fundamentaldaten, die zusammengefasst werden können unter diesem Begriff, sind in der Regel Fakten. Genau. Also jetzt nochmal, wir hatten die Börsenfibel besprochen, würde ich jedem empfehlen. Schreibt euch eine Börsenfibel selbst auf, wo ihr notiert, warum und wieso ihr Aktien kauft, wo ihr auch mal Notizen reinmachen könnt, wenn ihr irgendwo was gehört oder gesehen oder gelesen habt. Das ist also wirklich sinnvoll. Und vor allen Dingen regelmäßiges Abgleichen. Also schaut darauf zurück und guckt nach, was hattet ihr euch notiert für die verschiedenen Titel, warum ihr sie kaufen wolltet. Hier habe ich nochmal eine kleine Börsenweisheit. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Das ist natürlich wirklich schon ein alter Spruch und das bedeutet einfach, dass es klug ist, manchmal Gewinne zu realisieren. denn es ist natürlich auch wichtig, um Cash aufzubauen, denn ohne Gewinnmitnahmen hat man doch vielleicht nicht genug Cash und dann auch nicht die Gelegenheit, wenn es mal an den Börsen rumpelt, so wie jetzt gerade diese Woche, dass man dann vielleicht auch mal nachkaufen kann. Das ist schwierig, denn es gibt meistens viel zu viele Gelegenheiten an den Börsen, gute, interessante Aktien zu kaufen, und das lässt doch häufig den Cash-Anteil abschmelzen. Das braucht man aber, man braucht das Cash, um einfach auch mal wieder in die Werte reingehen zu können, wenn die Börsen etwas abschwächeln. So, dann ist es super wichtig, dass man sich auf die fundamentalen Veränderungen, wir haben das eben schon besprochen, was sind fundamentale Daten, dass man sich auf die einrichtet. Also, wenn bei den Firmen bekannt gegeben wird, dass aufgrund von Unternehmen oder politischen Entscheidungen vielleicht die Situation sich ändern, die Gewinne sinken werden, Schulden steigen oder es Probleme im Management gibt, Subventionen nicht mehr gezahlt werden, das Zinsniveau sich ändert oder Kreditvergaberichtlinien oder vielleicht auch sonstige Zuschüsse, die die Regierungen versprechen und dann doch nicht einhalten, haben wir ja wieder und wieder gesehen. Alle solche Dinge sind doch wichtig und sie werden sehr schnell in den Aktien eingepreist. Also man sieht das eigentlich immer wieder, wenn die Aktiengesellschaften Gewinnerwartungen mal um kleine Beträge verfehlen, dass sofort die Aktiengesellschaften manchmal mit 10%, 15%, 20% abgestraft werden und man hat da kaum Gelegenheit, dann rauszukommen. Also sobald man das Gefühl hat, es geht nicht in die Richtung, die man sucht, vielleicht anfänglich schon gleich einen Teil zu verkaufen, wäre eine Möglichkeit. Denn das hat doch auch der Heiko Thieme, unser deutscher unsere Börsenlegende, muss man wirklich sagen. Der hat das eigentlich mit seinen 3 Tranchen wirklich gut im Griff. Also er hat ein gutes System, meiner Meinung nach, wo er eben sagt, ich kaufe in 3 Tranchen und ich verkaufe in 3 Tranchen. Das bedeutet, bei Kursen, die fallen und er möchte gerne seine Aktie kaufen, sie fällt aber wieder erwartend, obwohl er sie für positiv einschätzt, dass er dann nochmal eine zweite Tranche nachlegt, also einen zweiten Kauf macht und vielleicht sogar auch noch einen kleineren Betrag für einen dritten Einkauf. Auf der anderen Seite, bei den Verkäufen geht es ebenso bei Heiko Thieme, dass er die Aktien verkauft in 3 Tranchen, also wenn die Kurse stark angestiegen sind, geht er mit einem Teil raus, sollen sie weiterlaufen, geht er noch mit einem Teil raus und hat dann wirklich auch noch am Ende was nach, um dort zu sagen, ich behalte noch was für den letzten Rest. Eine weitere Börsenweisheit, die man für Verkäufe auch sicherlich annehmen kann, ist: kaufe, wenn die Kanonen donnern und verkaufe, wenn die Violinen spielen. Naja, letzte Woche haben die Violinen nicht gespielt, im Gegenteil, es hat ein bisschen gedonnert an den Märkten. Das bedeutet, man soll antizyklisch investieren, also kaufen, wenn die meisten Leute eher verkaufen und kaufen, wenn es einfach so aussieht, dass keiner mehr die Aktien haben will. Das ist allerdings ziemlich schwierig, denn es gilt in der ersten Linie viel fürs Marktsentiment, also die Marktstimmung. Das heißt, wenn alle kaufen, oder in diesem Fall will ich eher erklären, wenn alle verkaufen, heißt das nicht unbedingt, dass die Aktiengesellschaft plötzlich halbierte Ergebnisse hat, nur weil es mehr Verkäufer als Käufer an den Markt gibt. Also das gilt immer genau zu überlegen, ist dein Investment auch betroffen, nur weil plötzlich mal eine kleine Delle entsteht oder nicht. Und das ist wirklich wichtig, dass man also sagt, wenn die Antwort Nein lautet, mein Investment Case ist nicht betroffen, dann halte einfach die Schwächephase durch. Denn die Ausgangssituation wird sich sicherlich wieder einstellen und es wird eine bessere Zeit auch kommen. Also bekomme keine zittrigen Finger, wenn es mal ein bisschen zu holperig an den Börsen geht, sondern halte deine guten Burggrabenaktien, deine Qualitätsaktien durch und schau einfach, dass es dir nicht aus den Händen gerissen werden, weil das passiert natürlich auch oft mit den Stop-Loss. Zu dem Stop-Loss möchte ich noch sagen, dass das also auch wirklich etwas gefährlich sein kann, denn wenn man einen Stop-Loss setzt und das wird erreicht, dann wird die Aktie an einem nachfolgenden Kurs verkauft. Auch wenn das der niedrigste Kurs an dem Tag war. Also sollte es mal starke Schwankungen geben, man hat einen Stop-Loss gesetzt und man kriegt seine Aktie verkauft, ärgert man sich vielleicht, wenn die Werte am nächsten Tag wieder hochgehen. Also da muss man wirklich auch ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite ist es gut, wenn die Börsenkurse hoch sind und man möchte seine Gewinne absichern gegen lange fallende Kurse, also dass über mehrere Tage oder Wochen die Kurse fallen, dass man dann vielleicht niedriger wieder reinkommt. Auch das ist natürlich eine gute Idee. Dann freut man sich, wenn man mit seinen Stop-Loss, insbesondere wenn man sie nachgezogen hat, seine Gewinne absichern kann. Was heißt Stop-Kurse nachziehen? Das bedeutet, dass wenn man eine Aktie hat, die bei 180 steht und man sagt, man möchte sie verkaufen, sollte sie auf 170 fallen, sie aber inzwischen schon bei 200 ist, weil die einfach sehr gute Erträge haben, dann sollte man vielleicht seinen Stop-Loss von 170 auf 190 hochziehen. Also das heißt nachziehen. Genau. So, jetzt möchte ich eigentlich noch mal was dazu sagen, dass man bei Bewertungen auch auf jeden Fall achten sollte. Und vielleicht hat man sich Notizen in seine Anlegerfibel geschrieben, als man die Aktie gekauft hat, dass man geguckt hat, wie war das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also wir haben vorhin bei VW geguckt, es liegt bei 3,4 derzeit. Und ist das überbewertet oder nicht? Vielleicht derzeit nicht. Aber sollte das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei VW mal auf 5 steigen, weil die Aktie so extrem angestiegen ist, das wäre natürlich zu erhoffen. Aber dann sollte man vielleicht gucken, ist sie damit vielleicht etwas überbewertet? Also verkaufe Aktien, die überbewertet sind, wo sich einfach die Bewertungskennzahlen oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis als extrem hoch erweist und schau auch im Vergleich zu anderen Branchenmitgliedern, also anderen Firmen aus derselben Branche, um zu sehen, wie ist so das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis in dieser Branche. Das kann nämlich sehr unterschiedlich sein, also Chemietitel oder Versorgungswerte oder jetzt die deutschen Autowerte. Da gibt es also sehr große Unterschiede, muss man einfach mal schauen. Genau, also viel in die Anlegerfibel schreiben. Dann haben wir als nächsten Punkt die Diversifikation. Also das ist doch wirklich wichtig. Hier geht es darum, dass man kein Klumpenrisiko aufbaut, denn man möchte ja nicht, dass eine Aktie einen zu großen Anteil ausmacht in seinem Depot und wenn es da mal fällt, dass es dann das ganze Depot mit runterreißt. Also hat man in einer Aktie einen sehr starken Anstieg erlebt und freut sich natürlich daran, ist es gut, diese auch mal mitzunehmen oder eben auch Teilgewinne zu realisieren. Man kann ja auch mal die Hälfte nur verkaufen oder vielleicht ein Drittel, um bei Heiko Thieme zu bleiben, um da mal ein bisschen die Gewinne mitzunehmen. Also das kann auf jeden Fall auch sinnvoll sein. Dann ist es wichtig, auch die persönlichen Bedürfnisse mal zu betrachten. Es gibt ja auch Zeiten, wo man mal liquide Mittel benötigt. Wenn man zum Beispiel Geld für größere Ausgaben oder Investitionen braucht, ein Auto kauft oder einen größeren Urlaub hat, dann braucht man auch mal, muss man auch mal Aktien oder ETFs verkaufen. Und denkt an meine eigene Weisheit, die Birgit Nonnenprediger-Weisheit, dass man anlegen heißt nicht festlegen. Also man soll auf jeden Fall auch Geld für sich selbst investieren und nicht nur alles sparen. Aber zu dem Thema kommen wir nachher nochmal. So, und dann hatten wir ja auch in Podcast Folge 2 schon besprochen, wie wichtig der Notgroschen ist. Denn es gibt keinen ungünstigeren Grund, Aktien oder ETFs verkaufen zu müssen, weil der Notgroschen fehlt. Also wenn mal ein unerwartetes Ereignis eintritt und man hat kein Geld auf der Seite, seinen Notgroschen nämlich, dann ist das wirklich unglücklich. Also passt auf, ihr habt euren Notgroschen, der kommt natürlich vorm Cash. Bereich, also vor den Bargeldbeständen, die man als Liquiditätsreserve für Aktienanlagen im Depot hat. So, und jetzt haben wir damit doch mal geschaut, was der Investor für Gründe haben kann, warum er seine Aktien oder ETFs verkaufen möchte, also dass sein Ziel erreicht ist, dass die fundamentalen Fakten nicht mehr stimmen, dass die Aktie vielleicht überbewertet ist, die Diversifikation oder das Klumpenrisiko in diesem Fall nicht mehr stimmt oder ob man persönliche Gründe hat, warum man eine Aktie verkaufen möchte. So bei Spekulanten, die also kurzfristige Gewinnziele ansteuern, ist das oft ein bisschen ein anderes Thema. Hier möchte ich noch mal ein paar Kriterien aufgreifen, die hier etwas anders den Trend bestimmen. Also einmal gibt es technische Analysen und natürlich Marktbestimmung. Kursziele, Stop-Loss-Ordern, auch hier Nachrichten und Ereignisse und natürlich auch die persönliche Situation, wie auch bei dem Investor. Also bei den technischen Indikationen ist es so, dass wenn man sich Kurscharts, also die Kurven anschaut von den Preisen der Aktien, dann gibt es oft technische Indikatoren oder Signale wie gleitende Durchschnitte, Relative Strength Index, man nennt das RSI, oder auch den MACD Index oder die Zeichen vom MACD, dass einfach hier Verkaufssignale gegeben werden. Das gibt es auch für Kaufsignale, aber eben auch für Verkaufssignale. Es ist super spannend. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Art der Analyse zu der Fundamentalanalyse, dass man sich also technische Analyse anschaut. Und dazu würde ich super gern mal ein Seminar machen. Und die Frage ist, ob ihr dazu vielleicht Lust habt. Schreibt mir doch mal dazu zu meine E-Mail-Adresse ist info@anlegerschule.com und sagt mir doch mal, oder könnt ihr mir auch als Kommentar unten in die Box schreiben, ob ihr dazu Lust hättet, dann würde ich gerne mal so ein technisches Seminar oder einen Abend mal mit einem kleinen Kurs einfach mal organisieren. Genau. So, jetzt gibt es noch die Kursziele. Das ist natürlich genauso wichtig wie bei den Investoren, dass man festgelegte Kursziele, wenn sie erreicht sind, dass man einfach dann ganz knallhart sagt, es erreicht, ich verkaufe, so war es geplant und so macht man es dann auch. So, und dann haben wir auch hier haben wir die Stop-Ordern. Das ist genauso wichtig bei den Investoren, dass man mit den Stop-Ordern eben auch seine Verluste begrenzt, sollte es mal da durchgehen. Auch hier sind Nachrichten und Ereignisse für den Investor oder für den Spekulanten in diesem Fall sehr wichtig, denn auch hier sind ja oft bei Spekulanten auch vielleicht etwas spekulativere Investments, die gemacht wurden. Und da ist es doch ganz entscheidend, das Ohr am Markt zu haben, also immer zu hören bei den Unternehmen, die man gekauft hat, was ist los, was sind für Gerüchte da, was passiert. Also kein Rauch ohne Feuer, sagt man ja nicht umsonst. Wenn irgendwo Gerüchte auftreten, oft haben sie auch einen Grund. Wenn es nicht gerade Analysten sind, die vielleicht auf der falschen Seite im Handel liegen und auch da ein bisschen mithelfen müssen, dass die Kurse in die eine oder andere Richtung gezogen werden. Das gab es letztens mal bei Redcare Pharmacy. Da hat doch tatsächlich die UBS einen wirklich sehr schlechten Analysebericht geschrieben über Redcare Pharmacy, die wirklich gute Aussichten haben. Und hat damit die Aktie also extrem zum Fallen gebracht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Handel von der UBS, also der Aktienhandel der Bank UBS, vielleicht Redcare Pharmacy auf der falschen Seite erwischt hatte und die einfach wollten, dass der Kurs fällt. Das ist natürlich wirklich unschön und für die Analysten sieht das natürlich auch sehr schlecht aus, wenn sie ein wirklich gutes Unternehmen so stark abstrafen. Also nach wie vor finde ich auch, dass Redcare Pharmacy ist die Online-Apotheke in Deutschland, ein gutes langfristiges Investment ist. Also sollten bei bestimmten Situationen an den Märkten die Anlegerstimmungen sich einfach ändern, weil einfach das Sentiment, also die Anlegerstimmung, umschlägt von super euphorisch auf nicht mehr so positiv, wie wir es letzte Woche gesehen haben, was bestimmt ausgelöst wurde durch die vermehrten Ergebnisse, die bekannt gegeben wurden von den Firmen, die einfach nicht den Erwartungen entsprochen haben. Und wenn das zu häufig passiert, ist es einfach so, dass dann auch mal die Anlegerstimmung etwas kippen kann. Und das hatten wir gesehen. Heutzutage ist die Volatilität auch viel höher als früher. Das heißt, durch die neuen Technologien und auch der künstlichen Intelligenz werden einfach die Entscheidungen von den großen Marktteilnehmern beeinflusst. Und die Volatilität ist doch viel höher. Das heißt, man sieht wirklich viel stärkere Ausschläge, wenn mal die Ergebnisse nicht so besonders gut kommen. Ja, also egal, ob man jetzt Spekulant oder Investor ist, wie ihr seht, viele Aspekte sind einfach gleich. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man diszipliniert herangeht, seine Börsenfibel oder seine Anlegerfibel anschaut, betrachtet, was hat man sich notiert und dranbleibt. Emotionen sollte man, wenn man kann, herauslassen. Also Warren Buffett sagte nicht umsonst, eine Aktie ist es egal, ob sie 10% hoch oder 10% runter ist. Man ist nur als Anleger geneigt, keine Verluste realisieren zu wollen. Das kann aber natürlich wirklich auch schlimme Folgen haben, wenn man einer Aktie zuschaut, die erst 10%, dann 20, dann 30, dann 40, 50, 60, 70 oder auch 80% fällt und am Ende vielleicht sogar ausgebucht wird, weil das Unternehmen pleite ist. Also bleibt dran an euren Aktien und schaut immer drauf. Das ist doch wirklich wichtig und prüft regelmäßig eure Investments und passt eure Strategien an. Sollten sich die Marktbedingungen oder die Umstände der Aktie einfach ändern, verkauft sie. Also das ist schon auch wirklich wichtig. Dann sind natürlich die Kosten und Steuern zu berücksichtigen. Transaktionskosten sind ja heutzutage nicht mehr so hoch. Und auch bei ETFs hat man keine hohen Kosten mehr, wie es früher bei den Investmentfonds war. Also das sollte man immer alles berücksichtigen und natürlich die steuerliche Seite. So, und wenn man das alles macht, sollte es eigentlich sehr gut gehen. Und ganz wichtig, und wer mich kennt, weiß, dass grundsätzlich eine gute Mischung im Portfolio für alle Anleger wichtig ist. Und es ist vor allen Dingen sehr wichtig, dass eben auch dadurch Schwankungen ausgeglichen werden. Also man kann nur agieren, wenn man an schwachen Tagen kaufen will, wenn man zum Beispiel auch wirklich ein bisschen Cash hat oder wenn man Anleihen hat, weil man eine gute Streuung im Depot hat, dass man ein paar Anleihen hat, die neben der Cash-Reserve natürlich auch immer liquidiert werden könnten. Ja, eine wichtige Frage ist dann eigentlich auch, wie viel Investment soll man eigentlich haben? Ist es sehr unterschiedlich natürlich, denn der eine sagt, er hat eine Wohnung, möchte auf eine Wohnung sparen, hat ein Haus oder möchte auf ein Haus sparen oder er hat einfach wirklich Mühe mit dem täglichen über die Runden zu kommen. Also das ist doch sehr entscheidend, in was für einer Situation man sich befindet. Aber ich habe aus verschiedenen, vielen Gesprächen gelernt, egal auf welchem Niveau, also in welcher Höhe sich eine Anlageform bewegt, jeder kann Geld anlegen. Und das sollte man auch machen, denn die Aktienrenten kommen ja hoffentlich, aber die Staatsrenten oder die Pensionen sind nicht wirklich sicher, insbesondere nicht in Deutschland. Und von daher ist es wirklich wichtig, für sich selbst Sachen anzusparen. Und es ist ja auch entscheidend jetzt die Frage, was man macht. Also wenn man jung ist, kann man sicherlich auf Baugold sparen, also Immobilien, denn die sind natürlich auch sehr krisenbeständig und wenn man sich da ein Polster ansparen kann, um einmal in den eigenen vier Wänden zu wohnen, das ist also auf jeden Fall eine gute Sache. Denn wie wir alle wissen, mehr Land wird nicht gebaut. Also kauft euch oder spart an auf Immobilien, denn die sind also auf jeden Fall auch krisensicher. Zu Immobilien würde ich im Übrigen auch gern mal einen Podcast machen. Schreibt mir mal, ob es euch interessiert und ob ihr dazu spezielle Fragen habt. So, die meisten Investoren, also auch viele, die ich erlebt habe, sind eigentlich gierig. Das heißt, sie sind wirklich insbesondere an steigenden Kursen interessiert und wollen mehr, mehr, mehr haben und vergessen zu verkaufen. Und gerade wenn sie noch nicht so lange dabei sind, sieht man vielfach auch sehr tech-lastige Depots, die über die letzten 6-10 Monate aufgebaut wurden. Die sind stark angestiegen. Aber es geht natürlich auch hier nicht alles in eine Richtung. Und wer seit Corona erst dabei ist, der hat wohl seit am Mittwoch in den USA den stärksten Tagesverlust seit 2022 gesehen. Also ich habe schon viele Crashs erlebt, auch schon richtig fette. und weiß, wie wichtig Diversifizierung ist. Und da kann ich eigentlich nur immer wieder darauf hinweisen, teilt eure Investments auf. Und dann ist die Frage, wie viele Aktien soll man haben? Oder gibt es auch noch was anderes? Es gibt natürlich auch Großinvestoren, die sagen, das reicht ihnen alles nicht. Sie möchten gerne Hedgefonds kaufen oder Private Equity, die so ab 200.000 Euro zur Verfügung stehen bei vielen Privatbanken. Das ist auch eine wirklich interessante Geschichte. Wer sich für so etwas interessiert, der muss mich mal separat dazu ansprechen oder mir mal eine E-Mail schreiben. So, jetzt ist natürlich noch so eine ganz tolle Faustformel auf dem Markt, die sagt, wie viel Aktien soll man haben? Also das würde bedeuten, einmal die 100 minus Alter ergibt die Aktienquote. Flexibel sein. Also 100 minus 25 wäre 75%. Das heißt 75%, wenn man erst 25 Jahre alt ist. Wenn man aber 55 Jahre alt ist, so wie ich, sollte man seine Aktienquote vielleicht schon mal ein bisschen reduzieren. 100 minus 55 ist also dann 45%. Also wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass das andere Geld in Cash liegt, sondern vielleicht in etwas konservativeren Anlageformen. Also das Wichtige ist nochmal hier in einem Überblick, es gibt natürlich nicht nur Aktien, sondern zuerst sollt ihr natürlich euren Notgroschen zur Seite legen, welche außerhalb der Investments liegen. Podcast Nummer 2, ich erinnere daran. Dann Cash oder Tagesgeld, Anleihen, Aktien, Aktienfonds oder ETF. Dann gibt es natürlich auch Rohstoffe, dazu gehören Kakao, Kaffee, Holz, aber auch Gold und Edelmetalle. Man erinnere, also diese Woche gab es einen Abfall, jetzt als die Aktien so stark gefallen sind. Am Mittwoch ist das Gold nur um 1% gefallen, Silber aber um 3%. Silber hat immer einen stärkeren Verfall. Es wird sicherlich da noch interessante Entwicklungen geben zum Ende des Jahres, denn es werden neue Gesetze in Indien herauskommen, die besagen, dass die Importzölle auf Gold und Silber ermäßigt werden sollen. Und Indien ist immer traditionell zum Jahresende immer mit starker Nachfrage auf dem Gold- und Silbermarkt. Ist ja auch für den Hochzeitsmarkt in Indien sehr wichtig. Dann kommen wir zur Anlageklasse Bitcoin, dem digitalen Gold. Dieses Wochenende findet in Nashville, Tennessee, vom Bitcoin-Magazin veranstaltet, ein super interessantes Happening statt, wo wirklich auch die Who's Who, also die super wichtigen Investoren, teilnehmen, dazu Cathie Wood, Michael Saylor von MicroStrategy. Es wird organisiert von David Bailey, der nämlich, man glaubt es kaum, ein neuer Berater zu Trump geworden ist. Trump hat ihn sich an die Seite geholt, dass er ihn berät in Bezug auf Bitcoin und ob der Bitcoin vielleicht sogar die zur Entschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika beitragen könnte. Auch Robert F. Kennedy Jr. ist zugegen auf dieser Veranstaltung. Alle diese wichtigen Teilnehmer werden dafür sorgen, dass Bitcoin nochmal neu besprochen wird. Die Gesetzgebung wird besprochen, die Sicherheit, Besteuerung. Es sind also alles viele wichtige Aspekte und ich bin mir sicher, dass wir dazu noch mehr in der Presse hören werden. Also man kann nur jedem, der sich für Bitcoin interessiert, empfehlen, mal die Podcasts von Roman Rea anzuhören, der ja auch im Bundestag gesprochen hat. Ich bin auf jeden Fall auch ein Freund von Bitcoin und ich würde es aus meinem Depot nicht missen wollen. Wie viel man da in Bitcoin macht, ist jedem selbst überlassen oder ob man es überhaupt macht. Das muss jeder selbst wissen, denn die Schwankungen sind dort groß, aber auf jeden Fall ist es ein begrenztes Gut. Und zu Bitcoin machen wir sicherlich auch nochmal ein Special. Abschließend möchte ich aus meiner fast 40-jährigen Investment-Banking-Erfahrung euch nochmal ein paar Aspekte anraten. Also viele Menschen beschäftigen sich wesentlich mehr damit, Geld zu verdienen, als Geld zu erhalten oder vermehren oder arbeiten zu lassen, wofür sie so hart geschuftet haben. Ich sehe das doch immer wieder, dass viele Männer und Frauen gehen zur Arbeit, kommen nach Hause und lesen sicherlich in den Restaurants mehr Menüs als ihre Börsenauszüge oder Kontoauszüge und überlegen sehr selten, wie sie ihr Geld vermehren können und auf sichere Art und Weise. Und das ist einfach mega wichtig. Es ist einfach wichtig, dass ihr es angeht, geht an die Börse, kauft Investments. Es gibt sichere, gute Investmentformen. Timing ist dabei auch wirklich überschätzt, wenn man einen langen Anlagehorizont hat. Also statt Menüs im Restaurant zu lesen, sollte man wirklich mal seine Börsenmenüs auspacken und vielleicht mal ein bisschen sich bilden oder eben wirklich Fachleute zu Rate ziehen. Das ist immer eine gute Idee. So, wollt ihr auch mal ein anderes Menü lesen? Dann kommt doch zum nächsten Anlegertreff nach Hamburg, wenn ihr in der Nähe seid. Also wir sprechen dort über die Themen, über Investments, über einfache und komplexe Themen, was ihr wollt. Und ihr kennt ja meinen Spruch, Anlegen ist nicht festlegen. Also kauft Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und vielleicht ist gerade jetzt der richtige Einstieg gegeben. Umso älter man ist, umso weniger Zeit hat man, Kursschwankungen auszusitzen und sollte man vielleicht doch dann gucken, wann man kauft und eine niedrigere Aktienquote haben. Wenn man aber viel Zeit hat, also geht rein, investiert, macht einen Sparplan und nehmt einfach teil an den guten Investments, die es gibt. So, jetzt bin ich aber viel zu lange dabei gewesen. Ich freue mich, dass du hier warst heute und bis bald in der Anlegerschule. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, sende sie mir doch in einem E-Mail an info@anlegerschule.com oder schreib mir einen Kommentar in die Box. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und um mir zu helfen, dieses Podcast weiter ehrenamtlich zu machen, gib mir am besten eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und teile diesen Kanal mit deinen Freunden und Bekannten. Drücke gleich auf den Abo-Knopf, um keine Episode mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Anlegerschule, Investieren leicht gemacht. Und tschüss!